Ich möchte mit euch einen Text lesen zur Einstimmung in die Predigt, den ich zwar nicht auslegen werde, aber ich werde diesen Text brauchen im Hintergrund. Eigentlich geht es um das. Text aus 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Ich lese Verse 16 und 17, die uns ja sehr bekannt sind. 2. Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 16. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Und damit ist eigentlich schon sehr viel gesagt über das, was der Zweck der Bibel ist. Ich lese es jetzt noch nach der Übersetzung von der Einheitsübersetzung. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, soll uns das so beeinflussen und verändern, dass wir die Menschen werden, die Gott in uns hineingelegt hat. Ich bin ja eigentlich, wenn ich hier in Hunzenschwil bin, in der Predigtserie über die Gebote. Das nächste Mal, wenn ich hier bin, werde ich dort weitermachen. Aber ich habe heute jetzt eine Predigt so zwischen hinein. Nicht so fürs Herz, eher für den Kopf. Aber manchmal, so scheint mir, ist das wichtig, dass man auch überlegt, Grundsätzliches zu seinem Glauben. In der Gemeinde Winterthur war es üblich, dass am ersten Sabbat des Monats jeweils die Jugendlichen sagen konnten, worüber der Prediger sprechen soll. Und sie haben ein Thema dann gewählt, früh genug, damit der Prediger sich vorbereiten konnte. Und einmal haben sie gesagt, ich solle über die Frage der verschiedenen Konfessionen reden. Sie würden mal gerne wissen, eben Katholiken, Protestanten, Methodisten, Baptisten, Anglikaner, Neuapostolen und so weiter. Dann habe ich diese Predigt gemacht und am Ausgang haben mir die Erwachsenen gesagt, dass sie das jetzt das erste Mal gehört haben, was ich gesagt habe. Und da musste ich mir sagen, also wenn man 20 und 30 Jahre in die Adventgemeinde kommen kann und dann etwas Neues hört, ich könnte die Predigt auch anderswo halten. Okay. Es geht um den Unterschied zwischen den Kirchen, um den Umgang mit der Bibel und in unserem Fall speziell auch um den Umgang mit Ellen White. Als erstes möchte ich kurz eine Begriffsklärung hier einblenden. Es gibt Religionen, und es gibt Konfessionen. Konfessionen sind keine Religionen, sondern Konfessionen gehören zu einer Religion. Also Religionen sind zum Beispiel das Judentum, das Christentum, der Islam, der Buddhismus und der Hinduismus. In diesen Religionen gibt es aber jetzt verschiedene Konfessionen. Und eine Konfession heißt, ist ein Bekenntnis. Also es gibt das adventistische Bekenntnis, das methodistische, das reformierte, das katholische, neuapostolische und so weiter. Dieser Unterschied scheint mir ganz am Anfang wichtig zu sein, einfach damit wir klar von dem reden, wovon wir reden, ob wir von Religion sprechen oder von Konfession. Und wenn wir jetzt ins Christentum, in die Religion des Christentums hineingehen, dann gibt es ja ganz verschiedene Konfessionen. Diese Vertreter der Kirchen stehen da und fragen sich, irgendetwas müssen wir ja gemeinsam haben. Irgendetwas. Da sind wir uns einig, alle Christen. Die Bibel ist die Basis unseres Glaubens. Das eint uns. Was uns trennt, das ist die Interpretation der Bibel, die Auslegung. Und die unterschiedliche Auslegung, die führt dann zu unterschiedlichen Konfessionen und zu anderen Kirchen. Klar, man kann es nicht miteinander, wenn der eine sagt, es ist aber so, nein, ich sehe es anders. Die Bibel muss interpretiert werden, immer. Und das ist interessant, im 2019 gab es einen Bundesgerichtsentscheid zur Al-Nur-Moschee in Winterthur. Dort hat der Imam in einer Predigt einen Vers aus dem Koran zitiert und unkommentiert stehen lassen und wurde dafür verurteilt, das sei ein Aufruf zur Gewalt gewesen. Und sein Verteidiger vor dem Bundesgericht hat argumentiert, aber er habe ja nur den Koran zitiert. Und das Gericht sagt, auch das Zitieren von heiligen Schriften, wenn es Aufrufe zur Gewalt sind, sind nicht erlaubt. Das gilt übrigens auch für die Bibel. Also man muss Texte, auch heilige Texte, heilige Schriften, interpretieren, in einen Zusammenhang stellen oder sich davon distanzieren. Wer sagt, ich verstehe die Bibel buchstäblich, so wie es geschrieben steht, der entscheidet sich für eine Interpretation. Es gibt immer Leute, die das zitieren und die das sagen und meinen, sie seien auf dem richtigen Weg. Wenn sie sagen, ich verstehe die Bibel buchstäblich, so wie es geschrieben steht. Nein, du wählst eine Interpretation, nämlich die buchstäbliche Interpretation. Oder wie machen wir es mit dem Text aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, man soll das Auge ausreißen? Da hört es dann auf mit der buchstäblichen Interpretation, oder? Oder die Hand abhacken. Oder wenn ich jetzt so durchschaue, hier die Frauen, keine hat eine Kopfbedeckung, obwohl es Paulus in der Bibel schreibt. Ja, so meine ich das nicht, heißt es dann jeweils. Ja eben, oder? Wir interpretieren. Wir schauen den Text an und sagen, das ist ein Gleichnis. Oder das ist ein Text, den man symbolisch verstehen muss. Oder diesen Text, den verstehe ich, ja, den verstehe ich wörtlich. Aber wir interpretieren. Und das ist wichtig. Und jetzt ist natürlich entscheidend, dass es unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation gibt. Und dann gibt es unterschiedliche Kirchen und Konfessionen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, die Basis für alle Christen ist die Bibel. Da sind wir uns einig. Und das ist das Wichtigste. Die Problematik, die sich mit der Interpretation ergibt, die hat der jüdische Religionsphilosoph Pinchas Lapide einmal auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, man kann die Bibel wörtlich nehmen oder man nimmt sie ernst. Jetzt wisst ihr, was damit gemeint ist. Man kann die Bibel wörtlich nehmen oder man nimmt sie ernst. Also die Frauen hier, ihr nehmt die Bibel ernst, aber nicht wörtlich, oder? Sonst hättet ihr eine Kopfbedeckung an. Das heißt, man interpretiert es in Raum und Zeit, wo man lebt, wie es zu verstehen ist, wie man den Text versteht. Unterschiedliche Bibelverständnisse gibt es aber auch in den verschiedenen Konfessionen. Also die Adventisten zum Beispiel. Wir glauben nicht alle dasselbe. Jetzt schaut ihr mich komisch an. Aber es ist doch so, oder? Das merke ich jeweils in der Diskussion mit meiner Frau. Manchmal sagt sie, jetzt sind sie interner, ja, aber ich darf es schon hier sagen, das bleibt unter uns. Manchmal sagt sie, ich verstehe nicht, wie du die Bibel verstehst, oder? Also quasi, ich habe teilweise keinen Zugang zum Leben. Nicht zum Wesentlichen, aber in gewissen Punkten, oder? Sehen wir es nicht gleich. Trotzdem können wir uns hier miteinander versammeln und anbeten und Gott loben und danken. Die Basis, oder das Zentrale, da sind wir uns einig. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen werde, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, die ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Damit ist aber nicht gesagt, dass in der Bibel alles gleich wichtig ist. Übrigens, wir wissen nicht, wie das gelaufen ist mit dem Gott eingeben. Ist auch noch wichtig. Da möchte ich mich jetzt heute nicht auf die Äste hinauslassen. Aber es gibt nächstes Jahr wieder ein Forum. Und in diesem Forum wird es um die Frage der Inspiration gehen und um diese Fragen, also für die Erwachsenen, die Interesse haben. Das wird im zweitletzten Aprilwochenende, glaube ich, 23. 24. April, gibt es ein Forum, wo es um diese Fragen gehen wird. Es ist nicht alles in der Bibel gleich wichtig. Es gibt Zentrales und Peripheres. Wie entscheiden wir, was zentral ist und was peripher ist, also was am Rand liegt? Luther, der Reformator, der hat uns eine Hilfe gegeben. Er hat gesagt, alles, was Christus treibt, das ist zentral, das ist wesentlich. Was ist zentral? Die Frage der Erlösung. Das ist sehr zentral. Jetzt betrifft das nicht nur das Neue Testament, sondern es betrifft auch das Alte Testament. Es gibt auch im Alten Testament sehr zentrale Texte, was Christus treibt. Zum Beispiel Psalm 22, wo Jesus bittet, warum hast du mich verlassen am Kreuz? Da zitiert er den Psalm 22. Oder Jesaja 53. Die ganze messianische Prophezeiung auf Jesus, was Christus treibt, gilt nicht nur für das Neue, sondern auch für das Alte Testament. Nun wisst ihr, dass es gewisse Bücher gibt in der Bibel. Ich wette jetzt fast, es gibt Bücher in der Bibel, die hast du noch nie gelesen. Stimmt? Nein, nein, nicht nur die Apokryphen. Nein, nein. Die sind zwar in der Bibel drin, aber die hast du noch nie gelesen. Warum fokussieren wir uns denn primär aufs Neue Testament und einige Bücher im Alten Testament und andere gar nicht? Weil einige für uns wichtiger, zentraler sind als andere. Sind die anderen nicht inspiriert? Doch, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und trotzdem selektionieren wir, wir gewichten. Jetzt von oben in den Trichter hineingeschaut. Es gibt Zentrales und Peripheres. Was am Rand ist des Glaubens, ist nicht so wichtig. Eben peripher. Da braucht es Freiheit. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Zum Beispiel über die Frage, ob es im Himmel ein reales Heiligtum gibt oder ob das einfach ein Bild ist. Das ist nicht zentral. Kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ob man Vegetarier, Flexitarier, Pescatarier, ihr wisst schon, isst oder nicht und was man isst, das ist Randfrage. Obwohl es viele Adventisten gibt, für die ist das sehr zentral. als Randfrage. Und der Kirchenvater Augustinus, der hat einmal gesagt, und damit merkt ihr, dass schon vor Hunderten von Jahren diese Problematik bestanden hat, dass man nicht einig war, da hat er gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. So, wenn wir das mal geklärt haben, eine der größten glaubensmäßigen und damit auch kirchlichen Trennungen in der Christenheit, die kam durch die Reformation zustande. Als Luther erkannt hat und gesagt hat vor dem Reichstag dort in Worms quasi, er hat es nicht so gesagt, wie ich es jetzt sage, allein die Schrift, sola scriptura. Also die Bibel allein ist die Basis meines Glaubens. Weshalb hat er das gesagt? Weil die römisch-katholische Kirche, die es bis dahin gegeben hat, die hat sich übrigens, ja, muss ich vielleicht noch sagen, das Christentum hat sich entwickelt die ersten Jahrhunderte und dann hat es eine erste Trennung gegeben im 11. Jahrhundert in die West- und in die Ostkirche. Die hat uns hier nicht so berührt, also die orthodoxen Kirchen, oder heute, im Osten und die Kirchen im Westen, die auf Rom fokussiert waren, darum heißt es römisch-katholische Kirche. Die römisch-katholische Kirche in diesen Zeiten, in diesen mehr als 1500 Jahren bis zur Reformation, hat sich Gewisses an Traditionen im Christentum entwickelt, neben der Kirche. Und diese Traditionen, die gehören in der römisch-katholischen Kirche auch zur Basis. Also die haben nicht nur die Bibel allein, sondern sie haben auch die Tradition als Basis ihres Glaubens. Und argumentiert wird und gerechtfertigt wird die Tradition folgendermaßen. Was überall, immer und von allen geglaubt wurde, das sei auch verbindlich. Das ist die Tradition. Was überall, immer und von allen geglaubt wurde. Und begründet wird das damit, dass man sagt, während all diesen Jahrhunderten, diese Christen, die haben ja den Heiligen Geist gehabt. Und was sich da entwickelt hat in der Zeit, unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes, das kann ja nicht falsch sein. Ist eine gute Argumentation. Ist nur schwierig, dass es dann einen Unterschied gibt in gewissen Traditionsaussagen zur Bibel. Nicht? Und da hat der Luther gesagt, nur die Bibel, allein die Schrift. In der Frage der Basis des christlichen Glaubens besteht also ein grundlegender Unterschied nach der Reformation zwischen den Katholiken, römisch-katholischen Kirche, und allem anderen, was sich eher auf protestantischer, evangelischer Seite dann herausgebildet hat. Für Adventisten heißt dies, dass die Bibel alleiniger Maßstab und einzige Basis unseres Glaubens ist, sola scriptura. Schriften und Aussagen von Ellen White sind nicht der Bibel gleichzusetzen, sondern an ihr zu prüfen. Das ist die Position der Bibel und das diejenige der Schriften von Ellen White. Es gibt also keine Höherstellung oder Gleichstellung der Schriften von Ellen White mit der Bibel und eben auch keine Höherstellung, dass sie der Bibel übergeordnet wäre. So, und jetzt sagt ihr euch, aber ich habe schon verschiedentlich in der Sabbatschule gehört, dass jemand ein Zitat von Ellen White gebracht hat und dann quasi war die Diskussion fertig. Das würde diesem Verständnis entsprechen. Sie klärt Glaubensfragen. Und das ist nicht die Position unserer Kirche. Es hat sich nämlich auch in unserer Kirche in den Jahrzehnten etwas entwickelt im Zusammenhang mit Ellen White. Quasi adventistische Tradition. Ich habe die nachfolgenden Folien entnommen aus dem aus einer Ausarbeitung des Biblical Research Institutes. Das ist also quasi die theologische Lehranstalt unserer Kirche. Und die hat aufgezeigt, wie sich das Verständnis von Ellen White im Laufe der Jahrzehnte, jetzt kann man mehr als ein Jahrhundert sagen, verändert hat. Zuerst, es gibt so Abschnitte von 1845 bis 1885, da war man der Auffassung, die Bibel legt sich selbst aus, das sind wir übrigens heute noch. Man hat gesagt, Ellen White Schriften enthalten nützliche geistliche Ratschläge und inspirierte Erkenntnisse. Die Bibel aber bleibt einzige Grundlage des Glaubens und des Handelns. Und damit ist das Prinzip, das Sola Scriptura-Prinzip gewahrt. Das Sola Scriptura-Prinzip besagt, dass die Bibel allein die Grundlage für unseren Glauben ist. Damit steht auch die Bibel über den Schriften von Ellen White, solange wir das Sola Scriptura einhalten. Dann gab es eine weitere 30 Jahre, 1885 bis 1903. Das sehen wir hier, ich sehe es noch. Genau. Nach dem Tod der Pioniere, und das ist jetzt interessant, das muss man immer geschichtlich sehen, oder? Die Pioniere, die sind mit Ellen White aufgewachsen und haben das erlebt, und für die war das mehr oder weniger normal. So. Und auch ihre Position. Aber wo sie gestorben war nachher, da ging es los mit der Frage, wie interpretiert man sie? Und nach ihrem Tod, ab 1885 hat diese Tendenz schon begonnen, weil gestorben ist sie erst 1915. Da hat man begonnen, Ellen White's Schriften als unfehlbaren Kommentar zur Heiligen Schrift zu verwenden und hat dann quasi gewisse Fragen versucht, mit ihren Aussagen zu klären. Und das passiert dann teilweise heute noch in der Sabbatschule, dass man Ellen White Zitate braucht, um zu sagen, so ist es richtig. Die Gleichstellung oder Überordnung von ihren Weitschriften über die Bibel hat sich daraus ergeben. Und einer der vehementesten Vertreter war A.T. Jones, der übrigens in einer anderen Frage, Religionsfreiheit, eine sehr gute und wichtige Rolle gespielt hat für unsere Kirche. A.T. Jones, der war Vertreter dieser Position, dass die Schriften von Ellen White ein unfehlbarer Kommentar zur Bibel sind. Dann hat er sich von dieser Position wieder zurückentwickelt, dass es kein unfehlbarer Kommentar ist. Und nachdem er das gemacht hat, diesen Schritt, ist er aus der Kirche ausgetreten. Ein vehementer Vertreter zuerst von unfehlbar auf nicht mehr unfehlbar. Und jetzt sind alle, die die Grundposition der Pioniere hatten, die gesagt haben, sie ist kein unfehlbarer Kommentar. In der Zeit, als Jones aus der Kirche ausgetreten ist, in Verruf gekommen, dass sie auch auf dem absteigenden Ast sind, obwohl sie die richtige Position hatten bezüglich Ellen White. Es ist hochinteressant, wie sich das entwickelt hat. In dieser Position ist das Sola Scriptura nicht mehr haltbar. Und dann übrigens ab 1896 gab es Kommentare von Ellen White in den Sabbatschullektionen. Und die haben wir ja bis heute. Und so haben wir bis heute, 1903, jetzt muss ich schauen, wo wir sind hier. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Voilà. Gibt es zwei Positionen in unserer Kirche. Ellen White Schriften sind nicht letzte normative Autorität, das ist die Position der Kirche, aber es gibt immer noch Leute in unserer Kirche, die die rechte Version haben, dass sie die letzte normative Autorität ist. Und man findet natürlich jetzt bei Pionieren solchen wie den Haskell oder der Washburn, die das vertreten und die kann man zitieren und kann sagen, die Pioniere haben das aber so gesehen, dass sie die letzte normative Autorität ist. Und diese Kluft, wie gesagt, die besteht bis heute in unserer Kirche. Ich möchte das hier abrunden mit einem Zitat von Dennis Kaiser, der gesagt hat, wir können die segensreichen Einsichten und geistlichen Wahrheiten wertschätzen, die Ellen Whites Kommentare zur Bibel bieten, ohne die Bedeutung der Heiligen Schrift und das Entdecken der biblischen Wahrheit dadurch einzuschränken, dass wir sie zum letzten Wort und damit faktisch zu einem Teil des biblischen Kanons machen. Und wie gesagt, ich gehe nochmal eine Folie zurück. Diese Position wäre, upsla, jetzt bin ich da weit zurück, wäre die Position unserer Kirche. Ja, irgendwann geht es weiter. Voilà, die linke Position. So sehen wir das heute. Drum. Wenn jemand in der Sabbatschule dann sitzt und sagt, aber Ellen White sagt, dann könnten wir sagen, aber der Paulus sagt in Bezug auf Frauen mit Kopfbedeckung, oder? So, what? Hört das Denken auf? Nein. Das Denken hört nicht auf, weder bei der Bibel noch bei Ellen White. Glaubenstraditionen, die sich innerhalb einer Kirche bilden, die können sehr stark sein. Und dessen sind wir uns nicht bewusst, weil wir damit aufwachsen, die übernehmen wir. Ich bringe nur ein Beispiel. Die Frage der Rolle der Frau in der Gemeinde. Oder die Frau als Predigerin, die Ordination der Frau. Gleichgestellt, gleichwertig zum Mann. Da haben wir eine mehr als 150-jährige Tradition. Und wir sind eher auf dem Rückweg gegenüber der Zeit, als unsere Pioniere gelebt haben und die Rolle der Frauen damals, als dass wir weitergehen im Sinne der Gleichstellung. Hochinteressant, dass nach dem Tod von Ellen White in den Gemeindefunktionen in leitenden Funktionen Frauen, die Anzahl der Frauen abgenommen hat. Da hat es Sekretärinnen gegeben, also als Vizepräsidentinnen, da hat es Schatzmeisterinnen gegeben und so weiter. Das ist alles runtergegangen nach dem Tod von Ellen White. Hochinteressant. Okay. Frauenordination ist eine Frage der adventistischen Tradition. Da müssen wir eine Lösung finden. Es gibt keinen Bibeltext dafür und keinen dagegen. Wir müssen heute eine Antwort finden. Nun verstehen wir uns als Adventisten historisch als Miterben der Reformation. Und das heißt, dass die Reformation immer weitergeht. Es gibt den Begriff bei uns Adventisten vom zunehmenden Licht. Das ist wie in der Bibel der Begriff der Dreieinigkeit. Den findet man in der Bibel im Alten Testament eigentlich nicht. Das ergibt sich erst mit dem, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und dann von sich gesprochen hat, vom Vater im Himmel und vom Heiligen Geist, der kommt, wenn Jesus geht. Und das hat Klarheit gebracht. Das war am Anfang nicht so. Oder, dass am Anfang der Bibel die Sippenhaft gegolten hat. Wenn ein Sippenführer etwas Falsches gemacht hat, ganze Sippe. Und dann im Ezekiel die ersten Texte, wo es ums Individuelle geht. Da soll der Sohn nicht büßen quasi für das, was der Vater gemacht hat. Das ist ein neuer Gedanke im Alten Testament. Zunehmendes Licht. Wenn die Bibel die Basis des Glaubens ist, dann möchte ich mit einem schließen, das jetzt so eine tabellarische Aufstellung ist. Was wir mit anderen Christen alles gemeinsam haben. Entschuldigung. Das habt ihr noch nie gehört. Ich bin in Basel-Land im Bienenberg gewesen und musste die Adventisten vorstellen. Der Bienenberg ist eine theologische Lehranstalt der evangelikalen Kirchen. Da hat es also in der gleichen theologischen Ausbildung Leute von den Methodisten, von den Baptisten, von den Krishona, von weiß ich was für Kirchen, Heilsarmee und so weiter. Und ich bin da also gewesen, habe die Adventisten vorgestellt und diese angehenden Theologen, die sind alle so in einem U gesessen. Ich war da vorne, habe referiert und habe das, was ich jetzt euch zeigen werde, auf ein Blatt gehabt. Und habe das verteilt gehabt und jeder musste lesen. Und da steht jetzt, was die Adventisten mit den anderen Kirchen gemeinsam haben. Dann hat der Erste begonnen zu lesen, dann hat der Zweite begonnen zu lesen, der Dritte, und dann haben alle gelacht. Und ich habe nicht gewusst, weshalb. Und dann habe ich so verdattert in die Runde geschaut, ich habe gemeint, ich hätte einen Schreibfehler oder irgendetwas gemacht. Dann hat der Theologielehrer dann gesagt, ja, keine Angst, keine Angst, die lachen nur, weil auf dem Blatt jeder, der jetzt einen Teil gelesen hat, genau das gelesen hat, woher er kommt mit seiner Kirche. Also jeder hat von den ersten drei gelesen, was seine Kirche gemeinsam hat mit den Adventisten. Okay, gehen wir los. Jawohl. Mit allen Christen haben wir die drei altkirchlichen Bekenntnisse gemeinsam, also das Apostolicum, das Niceo Constantinopolitanum, das Athanasianum. Das sind drei Glaubensbekenntnisse der alten Kirche, die die Adventisten teilen, die wir unterschreiben. Und die jungfräuliche Geburt Jesu, die Inspiration und die Trinität, also die heilige Dreieinigkeit. Lehrmäßige Übereinstimmungen mit den Kirchen der Reformation, das sind die reformatorischen Prinzipien, also sola scriptura oder sola gratia, sola fide, ihr habt es da alles auf Deutsch übersetzt. Mit den reformierten Kirchen, dem Ernst des praktischen Christentums, dem Fleiß, der Nächstenliebe, das Abendmahlsverständnis, wir sprechen hier von der reformierten oder protestantischen Arbeitsmoral, die wir von ihnen übernommen haben. Von den Baptisten die biblische Glaubenstaufe, die Erwachsenentaufe. Dann von den Methodisten, wo wir hier drin sind, die Betonung des subjektiven Heilserlebnisses und der Heilsgewissheit. Aber wichtig jetzt, wir haben nur einen Teil des Heiligungsverständnisses der Methodisten. Das Heiligungsverständnis haben wir von den Lutheranern. Aber das würde vielleicht jetzt zu weit führen. Wir verstehen die Heiligung nicht eine Zunahme an Heiligkeit, sondern das ist auch eine zugesprochene Heiligkeit, wie die Rechtfertigung. Das ist lutherisch. Wir haben nicht die methodistische Verständnis von Heiligung. Dann mit den pietistischen Gemeinschaften, die Vertiefung des Glaubenslebens durch Bibellesen und Gebet, von der Heilsarmee, den Verzicht auf Alkohol, Tabak, Drogen und andere schädliche Gewohnheiten, das Engagement für Suchtkrankheiten und für Schwache. Wenn wir sagen, wir sind Erben der Reformation, dann bekommt dieser Begriff erst dadurch eine Bedeutung, wenn wir verstehen, was wir alles von anderen geerbt haben und übernommen haben, das wir nicht selbst erfunden haben. Und von den Quäkern die Bereitschaft für Notleidende uns einzusetzen. Dann von den Mennoniten Verzicht auf Gewaltanwendung und bewaffneten Wehrdienst. Sind wir hier bei dem Richtigen? Jetzt, wenn ich die Gange rechne oder so. Okay. Von der Brüdergemeinde die Liebe zur missionarischen Tätigkeit und von den Siebten-Tags-Baptisten haben wir den Sabbat. Ich meine, die haben den schon 200 Jahre gehabt vor uns. Das ist keine adventistische Entdeckung. Also wenn uns bewusst ist, was wir mit anderen teilen, wird uns auch bewusst, dass die Bibel nicht nur für die Adventisten geschrieben worden ist. Und dass der Missionsauftrag in Matthäus 28 nicht nur den Adventisten gilt. Das heißt, wir könnten also evangelisieren mit anderen Christen zusammen. Später kommen dann die Fragen der Interpretation. Aber dass die Leute zu Jesus Christus finden. Und um auf das Motto zurückzukommen, sein, sein. Dass sie sein werden. Das ist das Zentrale. Dann ist man Christ. Ich möchte hier noch diese Folie einblenden und dann... Es geht nicht zurück. Das ist der Stammbaum der Religionsfamilien. Die Adventisten sind irgendwo aufgetaucht in dieser Geschichte und haben von anderen geerbt. Und dann haben wir auch noch eigene Dinge, das ist klar. Und das ist übrigens der Grund, weshalb wir auch Gespräche führen können mit anderen Kirchen. Einen Dialog. Und uns nicht abgrenzen müssen, ausschließen müssen. Wir haben so viel gemeinsam. So möchte ich schließen. Wenn wir den Text von 2. Timotheus 3 uns vergegenwärtigen, dann heißt das individuell als Christen, dass uns die Bibel gegeben ist, damit wir ein Bild und eine Vorstellung von Gott haben und wagen zu glauben, dass Gott uns liebt. Und der Sinn und Zweck des Christenlebens ist dann, dass wir, wie Luther es übersetzt, zu allem guten Werk geschickt sind. Die gute Nachricht ist, dass wir ein Leben führen dürfen, das Gott gefällt. Oder einfach gesagt, dass wir ein Segen sind für andere. Und kollektiv heißt dieser Text, als Adventisten sehen wir uns beauftragt, die dreifache Engelsbotschaft zu verkünden. Aber es geht dann primär und vor allem darum, das Evangelium, das ewige Evangelium weiterzugeben. Und das sollen wir in Tat und Wort bezeugen. Und so schenke uns Gott, dass wir im Sinn dieses Textes leben, für uns, zum Zeugnis für andere, aber auch als Kirche mit anderen Kirchen. Amen.